SRF 1.
SRF 1.
Stichwort ist Kanada. Es kommt auch in den Sinn, wenn Kanada als Stichwort kommt. Vielleicht so Bären, Ahornsirup, Eishockey, vielleicht Lachsfischer, freundliche Menschen, unkomplizierte Gastfreundschaft, die grossen Nadelwälder. Kanada gilt als sympathisches Land, ist für viele das bessere Amerika. Aber Kanada hat auch dunkle Seiten. Der Umgang mit den kanadischen Indianern nämlich. Jahrhundertelang sind die kolonialisiert worden, verdrängt, ihre Kultur ist unterdrückt worden. Jemand, der davon erzählen kann, ist der Edmund Metatawabin. Er kehrt zu der First Nation von der Cree und stellt sich selber vor.
My name is Edmund Metatawabin from Iqtabek in Canada, just northern Canada. Mm.
Vom Edmund Metatawabin kehren wir im Verlauf der Sendung noch mehr. Wie gehen die Indianer zu Kanada um mit ihrer schwierigen Geschichte? Unter welchen Problemen leiden sie eigentlich heute? Wie verarbeiten sie ihre Erfahrungen literarisch? Die Frage kommt aktuell nämlich gerade ins Zentrum, weil Kanada das Jahr das Gastland ist an der Frankfurter Buchmesse, die gestern eröffnet wurde. Und sie stehen da im Zentrum vom heutigen Treffpunkt. Willkommen am Mikrofon, Michael Brunner.
Sit down and take it easy. You know everything will be alright. You've gotta jump in the river, go floating with the stream. You're gonna make it if you dream. Nobody said life was easy, and sometimes it feels so hard.
Treffpunkt am Donnerstagvormittag um 1. Wer heisst von Kanada? Hat 37 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Rund 1 Million kehrt der sogenannten First Nations an, also Indianer in ihren Reservatsgemeinden. Die Mitglieder von diesen First Nations haben eine jahrhundertelange Leidensgeschichte hinter sich. Nicht nur Land und Recht hat man ihnen weggenommen, sondern auch ihre Kinder und ihre Kultur. Der Schweizer Historiker und Autor Manuel Menrath hat die Indianer ganz im Norden von Kanada in ihrer Reservatsgemeinde besucht und über die Begegnungen ein Buch geschrieben. Es heisst «Unter dem Nordlicht – Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land». Britta Speichiger ist bei mir im Studio, ist ihre Literaturredaktorin. Du hast den Manuel Menrath zum Gespräch getroffen, bevor dass wir darüber reden. Ich habe die ganze Zeit von Indianern geredet. Ist das eigentlich ein politisch korrekter Ausdruck?
Ja, der Manuel Menrath hat mir gesagt, Indianer ist zwar eine Fremdbezeichnung, aber in der deutschen Sprache ist sie eben weder negativ noch rassistisch. Und da gibt es, du hast das vorhin auch schon gebraucht, eben noch den Begriff der First Nations. Und das heisst dort Indianer in einer Reservatsgemeinde.
Und jetzt aber zu dem Buch «Unter dem Nordlicht – Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land» von Manuel Menrath. Was erfahrt man denn in dem Buch?
Man erfährt ganz viel von den Indianern selber. Also das Buch rollt Geschichte auf von den kanadischen Indianern. Der Manuel Menrath hat in der Provinz Ontario, im höheren Norden von Kanada, eben die Reservatsgemeinde von den Cree und den Ojibwe besucht. Und das Besondere an diesem Buch ist, er erzählt nicht einfach aus europäischer Sicht, wenn man jetzt das Land erobert hat und was mit den Indianern passiert ist, sondern eben sie stehen selber im Zentrum. Und es geht darum vor allem auch um Begegnungen, die der Manuel Menrath gehabt hat, bei Versammlungen oder auch bei Ritualen. Und es sind Gespräche von Leuten, die von ihrem bisherigen Leben erzählen. Also ganz unterschiedliche Leute, Jugendliche, Elders, Medizinmänner und Frauen, Chiefs, Ratsmitglieder, Künstlerinnen, Aktivistinnen und so weiter.
Und hast du aber gesagt, ja, es geht darum, dass der Manuel Menrath im Gespräch mit den Indianern ihre Erfahrungen anschaut. Machen wir den Schritt in die Vergangenheit doch gerade. Wir haben am Anfang gesagt, die kanadischen Indianer haben eine lange Leidensgeschichte hinter sich. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, von den USA. Ist das die gleiche Geschichte?
Ja, ähnlich, aber nicht ganz gleich. Also der Manuel Menrath hat mir gesagt, in den USA ist das wirklich sehr brutal gewesen, mit Haufen Gewalt, Krieg. In Kanada ist es subtiler, aber wegen dem nicht weniger schlimm gewesen, einfach anders.
Also heisst was? Komm mal, gehen wir mal ein bisschen in die Geschichte.
Also man kann nachlesen in diesem Buch, dass man so eigentlich vier historische Faktoren gibt, die das Leben der Indianer in Kanada so ab dem 17. Jahrhundert ganz entscheidend auch verändert haben. Das ist einerseits der Bootshandel, die Missionierung, das Abkommen betreffend Landeigentum und die sogenannten Residential Schools. Und in der Sendung «Kontext» auf SRF 2 Kultur hat der Manuel Menrath die verschiedenen Faktoren ausgeführt. Eben beim Bootshandel zum Beispiel hat er gesagt, das sei am Anfang noch nicht so problematisch gewesen.
Ich meine, die Indigenen, die hatten ja seit Menschengedenken vor Ankunft der Europäer in Nordamerika ein riesiges Handelssystem, das vom Atlantik zum Pazifik und bis an die Hudson Bay ging. Sie ließen die Europäer dann am Handel beteiligen, integrierten sie also, wovon alle profitierten. Die Cree und Ojibwe, die zeigten bärtigen Männern aus dem Osten, so muss man sich das vorstellen, die da in ihren schweren Holzbooten kamen, wie man in dieser unwirtlichen Gegend, in der es im Winter ja meistens minus 40 Grad wird, überhaupt überleben konnte. Also sie halfen ihnen, sich zu orientieren, sie versorgten sie mit Nahrung, mit Kleidern und vor allem mit den begehrten Biberpelzen.
Ja, und im Gegenzug haben die Indianer Kesseln aus Metall oder Feuerwaffen bekommen und mit diesen neuen Sachen sind sie aber auch immer abhängiger geworden von den Europäern. Und punkto Landabkommen, das ich vorhin erwähnt habe, dort gibt es eine grundsätzlich andere Wahrnehmung für die Indianer, wie Manuel Menrath gesagt hat. In der Wahrnehmung der Indianer kann man Land nicht besitzen. Sie sehen sich selber so eher als Hüter vom Land. Aber eben, sie waren bereit, die Weissen daran teilzuhaben. Die Weissen haben ihnen für das etwas gegeben und die entsprechenden Verträge aufgesetzt. Und das ist dann für die Weissen quasi der Beweis gewesen, dass die Indianer ihnen das Land überlassen haben, aber für die Indianer eben nicht. Also wie soll man etwas verkaufen, das man ja gar nicht besitzt?
Und da gibt es aber noch zwei andere Faktoren, die das Leben der Indianer entscheidend verändert hat. Haben Missionierung und diese sogenannten Residential Schools.
Ja, die Missionierung, die ist am Anfang auch relativ harmonisch verlaufen. Es waren nur einzelne Missionare, die bei den Cree, eben die Indianer im Norden von Kanada, gelebt haben. Und die Indianer haben das, glaube ich, relativ pragmatisch gehandhabt. Sie haben einfach das daraus genommen, was ihnen zugesagt hat. Aber mit der Zeit haben die Missionare dann auch von Schulen gründen und den Kindern auch mit Hölle und Teufel von Angst machen. Und dann eben mit der Gründung von der sogenannten Indian Residential Schools Ende 19. Jahrhundert ist es sehr brutal geworden. Der Historiker Manuel Menrath hat mir Folgendes erzählt.
Die Kinder wurden also zuerst mal den Eltern entrissen. Dann kamen sie hunderte Kilometer weit weg in diese Institutionen. Sie mussten westliche Kleider tragen, sich die Haare schneiden lassen, durften ihre Sprache nicht mehr sprechen und litten an furchtbarem Heimweh. Oft wurden sie leider auch sexuell und körperlich total missbraucht. Am schlimmsten war aber die kulturelle Entwurzelung. Die Kirchenleute versuchten, alles Indianische an Kindern auszutreiben. Sie impften ihnen beispielsweise ein, wie primitiv ihre Eltern seien und dass nur ein Leben nach europäischen Vorstellungen lebenswert sei.
Also es war wirklich eine regelrechte Kirnwäsche eigentlich. Und wenn die Kinder in den Sommerferien kurz zu ihren Familien heim dürfen, dann haben sie die Eltern verachtet oder sogar davon hassen. Und durch das ist die indianische Gesellschaft, wo der Kern ja eben die Familien ist, total zerrüttet worden.
Furchtbar. Was das konkret eigentlich geheissen für die einzelnen Menschen, das klären wir in ein paar Minuten dann, erzählen der 70-jährige Edmund Tatawabin und die 40-jährige Joyce Hunter aus ihrem Leben. Die haben die Residential Schools nämlich beide selber erlebt.
She's crazy like a fool.
Che senso ha in mezzo ad una via rincorrere a calci delle foglie, restare qui nella disarmonia, domandarsi perché, che vita è? Ed odiando il traffico stai sognando di quel viaggio per fuggire almeno un po' dalla realtà. Un giorno che non va, cosa vuoi che sia? L'inquietudine prima o poi va via. La conosco anch'io, la vertigine, la malinconia che ti può prendere. In questo giorno grigio tutto storto è, la fotografia viene male ma ho sbagliato anch'io, obiettivo sai, con più messa a fuoco si riscatterà domani. Oggi è così, ti tocca fingere per dovere sorridere per forza. Parlare no, davvero non ti va, non lo fai tanto chi ti capirà. Ed innervosirsi poi per un futile diverbio, quante porte sbatterai mentre vai via. Un giorno che non va, cosa vuoi che sia? L'inquietudine prima o poi va via. La conosco anch'io, la vertigine, la malinconia che ti può prendere. Questo giorno grigio tutto storto è, la fotografia viene male ma ho sbagliato anch'io, obiettivo sai, con più messa a fuoco la riscatterai domani. La più dura roccia che levigherò sarà con il pianto che la scaverò. Non avrò timore di fallire sai, ci si rialza dopo che si cade. E anche solamente un giorno che non va, se mi sei accanto prima passerà. Dammi quella forza positiva che ci manca quando siamo soli. Oh, un giorno che non va, cosa vuoi che sia? La ferita che si rimargina, ogni sbaglio è perdonabile, prima o poi la pioggia deve smettere. In questo giorno grigio tutto storto è, la fotografia viene male ma ho sbagliato anch'io, obiettivo sai, con più messa a fuoco la riscatterai domani.
Der Paolo Meneguzzi di SRF 1. Donnerstagvormittag, der Treffpunkt. Wir heißen von den kanadischen Indianern, weil Kanada ist ja dieses Jahr Gastland an der Frankfurter Büchmesse. Da kann man so ganz viel erfahren, auch über die Geschichte von dem Land. Und wir haben gehört, die Indianer haben eine leidvolle Geschichte, aber nicht nur zu Amerika. Jetzt Kanada in den letzten Jahrzehnten hinterlässt die Geschichte immer noch Spuren. Britta Spichiger von der Literaturredaktion ist bei mir im Studio. Ihr habt mit Leuten geredet, die das selber erlebt haben.
Ja, einer davon ist der Edmond Metatawabin. Das ist jemand, der bis heute traumatisiert ist. Er gehört zu der First Nation von den Cree. Er ist heute über 70 und eben immer noch traumatisiert von dem, was er erlebt hat, von der Zeit, in der er in einer Residential School war, also in einem Umerziehungsinternat, wo man den Kindern die indianische Kultur hat wollen austreiben. Und er erzählt auch gerade selber von seinen Erfahrungen.
They also say that anybody that does a shaking tent has a drum, evil chanting, evil feasting, does the ceremonies, are doing the works of the devil.
Teufelszeug nannte die katholische Kirche die indianischen Rituale, das Schüttelzelt, in dem man Geister rief, die Trommel, die Schwitzhütte, alles Teufelszeug. So stand es noch 1924 im Katechismus. Und so wurde es den Indigenen eingebläut. Mein Vater lernte in der Schule, dass Indianer keine Menschen seien. Er hat nie von den indianischen Traditionen gesprochen, den Liedern, den spirituellen Zeremonien. Wir gingen in die Kirche. Und gemäß kanadischem Gesetz mussten wir ins Internat, damit uns alles Indianische ausgetrieben wurde. Wir sollten Englisch sprechen, wie weiße Kanadier gekleidet sein, kurzes Haar tragen. Wir sollten uns in Weiße verwandeln.
Der Edmund mit der Tawabin, der davon Internat redet. Britta, erzähl doch noch mehr darüber, über die Geschichte.
Aber das ist ganz verrückt, was er gerade gesagt hat. Mein Vater lernte in der Schule, dass Indianer keine Menschen seien, oder? Und genau das ist in diesen Internat, in diesen sogenannten Residential Schools, das Thema gewesen. Die hat es gegen Ende vom 19. Jahrhundert angegeben, bis 1996, also ist gar noch nicht so lange her. Es waren regelrechte Umerziehungslager gewesen. Und der Edmund Metatawabin ist mit 7 so in ein Lager gekommen und er erzählt ja auch in einem Buch von diesen traumatischen Erfahrungen, eben unter anderem wie Kinder auf einem elektrischen Stuhl bestraft worden sind oder wie man sie gezwungen hat, ihre eigenen Erbrochenen zu essen. Also unvorstellbares Leben.
Das ist verrückt, weil das sind Praktika, wobei sind die jüngste Vergangenheit sind gegangen.
Ja, es ist erst 25 Jahre her, seit die letzte Residential School zugegangen ist. Und man sieht, wie fest das in die Gegenwart hineinreicht, zum Beispiel auch am Beispiel von der Joyce Hunter. Sie ist Journalistin und Aktivistin, erst 40, auch ein Cree, und ihr Bruder ist so in einer Residential School gewaltsam ums Leben gekommen.
It's multi-generational, right? And so it makes it difficult to function when everything that you are, they tell you is wrong.
Wenn alles, was einen ausmacht, falsch ist, wie soll man sich da zurechtfinden im Leben? Es ist eine solche Bürde. Stellen Sie sich vor, Sie würden mit 5 in eine ganz andere Kultur gebracht. Nach Japan zum Beispiel, und müssten sich dieser Kultur, die sie überhaupt nicht verstehen, bedingungslos unterwerfen. Sie würden geschlagen und gequält. Sie dürften ihre Sprache nicht mehr sprechen. Man nähme ihnen ihre traditionelle Kleidung weg. Man schöre sie, obwohl das Haar für Indianer heilig ist und nur als Ausdruck von Trauer oder als Strafe geschnitten wird. Und die Schulbildung, die sie bekämen, wäre miserabel. Die Residential Schools waren schlecht finanziert. Deshalb mussten die Kinder arbeiten. Aber noch nicht mal zur Selbstversorgung. Vieles wurde verkauft. Es war ein Geschäft. Die Kinder hungerten. Und so weiter. Körperlicher, emotionaler, spiritueller und sexueller Missbrauch waren an der Tagesordnung. Und hier sind Sie also, ein 5-jähriges Kind, das nicht weiß, wie ihm geschieht. Können Sie sich vorstellen, wie sich das angefühlt haben muss? Aber so geschah es allen Indigenen in Kanada. Nicht nur den Cree, zu denen ich gehöre. In gewissem Sinn war es ethnische Säuberung. Es war ein Genozid.
Like in a sense, it was ethnic cleansing that they did, genocide, right?
Und eben, ich habe es vorhin schon gesagt, die Residential Schools, die sind erst 1996 geschlossen worden. Ja, man stellt sich das vor. Und man hat zwar auch eben in den 1990er Jahren angefangen, öffentlich darüber zu reden. Der Staat hat sich entschuldigt und die Opfer mit finanziellen Zuwendungen probiert zu entschädigen.
Aber das Thema ist mit dem ja kaum erledigt.
Nein, ganz und gar nicht. Das beschreibt der Manuel Menrad auch sehr klar in seinem Buch unter dem Nordlicht. Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land. Er ist eben ja Schweizer Historiker und hat sich intensiv mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und er sagt, es ist ein gesellschaftliches Trauma, das die Identität der Indianer bis heute prägt.
Also man muss sagen, wohl über 3000 Kinder starben in den Schulen oder kamen bei Fluchtversuchen um. Oder nahmen sich dann auch später als Erwachsene das Leben, weil sie nie mit diesem Identitätsverlust fertig wurden. Der Schmerz übertrug sich auch auf ihre eigenen Kinder wieder. Man spricht in diesem Zusammenhang vom generationsübergreifenden Trauma. Nehmen Sie eine belebte Straße in einem Familienquartier in der Schweiz. Und jetzt kommt die Polizei und sammelt alle Kinder ein.
Unvorstellbar.
Unvorstellbar. Und genau so muss man sich das in den Indianersiedlungen vorstellen. Dann kamen die Kinder weit weg von ihren Eltern in diese Obhut der Geistlichen, der Kirchenleute. Und die haben nie gelernt, was es bedeutet, Liebe zu haben, Liebe weiterzugeben. Sie wurden gezüchtigt, geschlagen, ausgepeitscht. Und ja, also völlig entwurzelt, Identitätsverlust und so weiter und so fort. Und also die können ihren Kindern meist auch nicht sagen, ich liebe dich. Das ist sehr, sehr schwer, nur diese Worte auszudrücken, weil sie es nie so erfahren haben. Es wird noch einige Generationen dauern, bis dieses Trauma bewundert werden kann.
Ja, und wie zentral, dass der kulturelle Identitätsverlust bis heute ist, das sieht man zum Beispiel auch an ganz schockierenden Zahlen. Also in der First Nation Attawapiskat, das ist ganz hoch oben im Norden von Kanada, haben sich zwischen September 2015 und April 2016 ungefähr 100 Jugendliche probiert, das Leben zu nehmen.
Was macht denn die Regierung? Probiert die dagegen etwas zu machen?
Ja, das habe ich den Manuel Menrad auch gefragt und er hat Folgendes gesagt.
Sie gibt sich geschockt. Sie lässt ein paar Sozialarbeiter einfliegen. Sehr, sehr medienwirksam in rot leuchtenden Parkas besteigen die dann das Flugzeug und tauchen in Fernsehberichten auf. Nach ein paar Wochen reisen sie aber wieder ab. Es ist letztlich nur Symptombekämpfung. Da die Armutsfalle und das gesellschaftliche Trauma nicht an der Wurzel angegangen wird, denn wir haben es ja mit Häusernot zu tun. Wenn Kinder in einem kleinen Haus mit 16 Personen drin leben müssen, da bleibt keine Privatsphäre mehr. Dann herrscht vielleicht noch häusliche Gewalt, alles Spätfolgen des Residential Schools Trauma, weil die wurden geschlagen, dann schlagen die Eltern ihre Kinder wieder, also diese Gewaltspirale.
Und der Manuel Menrad hat mir noch etwas anderes erzählt. Er hat gesagt, nur gerade 80 Kilometer von Attawapiskat entfernt ist eine Diamantmine. Und bis letztes Jahr sind dort Diamanten im Wert von Milliarden Dollar abgebaut worden, aber die Indianer haben praktisch nichts überkommen. Also sie leben, sagt Manuel Menrad, so wie wir es von der dritten Welt kennen.
Es ist eine unglaubliche Leidensgeschichte. Und es wäre jetzt aber auch falsch zu glauben, dass die Indianer einfach da so passiv da sind und das Leid einfach so annehmen. Wie sie Widerstand leisten und bis heute für ihre Rechte kämpfen, das kehren wir in ein paar Minuten in den Sendung Treffpunkt. Zuerst nimmt es sich aber noch Wunder, habt ihr eure Erfahrungen mit der Kultur der kanadischen Indianer, Indianerinnen? Wenn ja, schreibt es doch ins Studio srf1.ch und dann auf Mail ins Studio klicken.
Just have to wait.
Collins am Donnerstagvormittag auf dem Eis. Verkehrsinfo SRF von 10.32 Uhr zu den Pässen. Eine Meldung: aus Sicherheitsgründen gesperrt ist der Nuferenpass. Wintersperre hat der Grosse St. Bernhard und Nachtsperre von 18 Uhr bis 8 Uhr haben Gotthard, Furka, Grimsel und Susten. Die gesamte Übersicht jederzeit unter srf1.ch. Stichwort Verkehr.
Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí y al hacerlo tratas de ocultar lo que he sido para ti. Yo que fui más que tu vida, yo que siempre te creía tan seguro entre mis brazos, yo que cada noche daba la plenitud de mi alma si es que tú me lo pedías. Hablas de mí. No es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Hablas de mí y al oírte no puedo creer que estés hablando de mí. Hablas de mí. No es posible alguien pueda creer lo que cuentas de nosotros. Mas si algo queda por dentro, algo más que tu despecho, sé sincero ante ti mismo. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado. Y antes de hablar del pasado, piensa que tal vez un día quieras volver a mi lado.
Der Vormittag auf dem Eis. Sendung Treffpunkt, und wir haben es von der Geschichte und von der heutigen Situation der Indianer zu Kanada. Anlass dafür ist ja die Frankfurter Büchmesse, wo sie gestern offen ist, und das Gastland der Büchmesse ist aber Kanada. Und da haben wir vorher darüber geredet, wie man den Indianer unglaublich gewaltsam hat, weil er das Kind wegnimmt, das auch gemacht hat, in so richtige quasi Verwestlichungsschule gesteckt, und man hat sie zu Weisen machen. Das Resultat ist, dass die Indianer heute noch ähnlich wie die Indianer in den USA in Reservat lebend. Britta Spichiger ist bei mir im Studio, sie ist Literaturredaktion. Sie hat mit dem Historiker Manuel Menrad geredet, der an der Uni Luzern unter anderem zu den Indianern im Norden von Kanada forscht. Was hat denn er dir gesagt? Also wie muss man sich das Leben in einem Reservat vorstellen?
Also zuerst muss man vielleicht einfach mal wissen, dass die Reservate ja sehr, sehr weit weg sind von dort, wo die meisten Leute in Kanada leben. Der grösste Teil der kanadischen Bevölkerung lebt ja in einem relativ schmalen Streifen im Süden. Aber irgendwann hört die Strasse Richtung Norden auf und dann geht es noch, weiss auch nicht, 1000 Kilometer bis an die Hudson Bay. Und von dort hat mir der Manuel Menrath das erzählt.
Ja, also diese Reservate, die sind ja völlig isoliert. Also man kann da nur im Winter auf einer Ice Road ein paar Wochen und sonst mit dem Kleinflugzeug. Also die meisten Leute bleiben da drin und haben keine Connection zu einer anderen Stadt oder so. Also es herrscht auch eine große Perspektivenlosigkeit. Es gibt praktisch keine Jobs. Man hat eine Arbeitslosigkeit von etwa 80%. Die sämtlichen Häuser sind überbelegt. Man findet manchmal 16 Personen in einem Haus für vier Personen. Dann musste ich überall auch das Trinkwasser abkochen. Eine Ironie eigentlich. Wir haben hier im Norden von Ontario 200.000 Seen, eine der größten Trinkwasserreserven der Welt. Dann die Armut, eben Bildungsmöglichkeiten. Die Kinder müssen das Reservat verlassen, wenn sie die Highschool besuchen. Und haben dann Heimweh in den Städten, kommen an Drogen, Alkohol und sind dann frustriert wieder zurück. Also wirklich sehr, sehr triste, koloniale Produkte, diese Reservate. Die Indianer bezeichnen sie auch als Gefängnisse. Und aber warum bleiben die Indianer da? Weil sie sind halt trotzdem noch mitten im Land ihrer Ahnen. Seit Jahrtausenden sind die Ahnen dort begraben und aus der Reservatsiedlung ist man relativ schnell dort, wo vielleicht der Urgroßvater war, wo der gejagt hat, und man hat diese spirituelle Verbindung mit dem Land.
Schwierige Zustände, also ganz schwierige Zustände in einem Reservat, und denen gehen eine lange Leidensgeschichte vor uns. Wir haben vorher darüber geredet. Wie gehen die Indianer mit dem um? Gibt es noch Widerstand?
Ja, da gibt's. Also zum Beispiel haben sich 49 First Nations im nördlichen Teil von der Provinz Ontario sich zusammengeschlossen zu einer politischen Organisation, die jetzt mittlerweile eine starke und eine geeinte Stimme ist gegenüber der kanadischen Regierung. 1977 hat die Organisation eine Unabhängigkeitserklärung eingereicht. Die Provinz und die Bundesregierung haben zwar nicht eingewilligt, aber es hat trotzdem etwas gebracht, sagt Manuel Menrath.
Seither sind sie sichtbarer geworden. Die waren ja völlig weg, abgelegen, isoliert. Da lebt ja kein Weißer da oben, kein Dorf, nichts. Und jetzt werden sie sichtbarer. Sie haben auch eigene Anwälte. Sie haben Sympathisanten. Sie kämpfen regelmäßig für ihre Rechte. Sie sind ständig vor Gericht und sie erhalten oftmals auch Recht, bekommen Schadensersatzzahlungen und so weiter. Sie haben auch erste Abgeordnete in den Parlamenten. Und man kann jetzt nicht mehr einfach nur mit den Indianern machen, was man will. Sie sind aktiv im Widerstand, sie haben eigene Newsportale, sie verbreiten die Ungerechtigkeit auf YouTube, auf Facebook, in den Zeitungen, und sie erhalten auch die Aufmerksamkeit der Massenmedien, der Mainstream-Medien, und die indianische Geschichte wird zunehmend zur Kenntnis genommen. Da kämpfen die unermüdlich dafür.
Gibt es denn, Britta, eigentlich eine Aussicht auf ein bisschen versöhnliche Note?
Ja, es gibt zum Beispiel ganz ein gutes Beispiel in der Provinz Quebec.
Und die Cree dort haben mit der Regierung von Quebec Verträge ausgehandelt, schon in den 70er, 80er Jahren. Die mussten auch sehr, sehr hart dafür kämpfen. Aber die bekommen jetzt wirklich große Anteile aus der Erwirtschaftung von ihrem Land, also die Stromversorgung und so weiter. Die betreiben heute eigene Fluggesellschaften, die Häuser sind schön, sprechen alle noch ihre indianische Sprache, die investieren Gelder in die Sprachprogramme, die betreiben Hotels, die haben Arbeitsplätze geschaffen, einen sanften Ökotourismus aufgebaut. Also das Beispiel zeigt, es wäre möglich.
Und es entsteht auch immer mehr das Bewusstsein, dass die indianische Geschichte ein Thema wird in den Schulen. Und dort merkt man eben, je länger, desto mehr, die Indianer sind wirklich auch beteiligt gewesen am Aufbau der kanadischen Nation.
Jetzt müssen wir ganz, ganz schnell auf die Straße. Verkehrsinfo SRF von 10.42 Uhr. Achtung, Falschfahrer. Auf der A3 Zürich-Chur zwischen Murg und Wallenstadt kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, Achtung, Falschfahrer. Auf der A3 Zürich-Chur zwischen Murg und Wallenstadt kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Und übrigens da noch mal schnell die Angaben zum Buch von Manuel Menrath, wo wir im Verlauf des Gesprächs immer wieder darauf Bezug genommen haben. Es hat den Titel «Unter dem Nordlicht – Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land». Geschrieben hat es der Schweizer Historiker Manuel Menrath, aber erschienen ist es im Verlag Galliani Berlin. Und gerade nachher haben wir noch einen weiteren Büchtipp für euch. Von einem der wichtigsten Autoren der kanadischen Indianer selber. In ein paar Minuten im Treffpunkt.
Your show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? Oh, and we thought this was low. Well, it's bad getting worse. So where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow. They got this and that with a rattle attack test and one, two, man, what you gonna do? Bad news, misused, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we sow.
Johnson, Good People, wir können schon entwarnen. Verkehrsinfo SRF von 10.46 Uhr. Entwarnung auf der A3 Zürich-Chur zwischen Murg und Wallenstadt in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. Kanada, das Jahr Gastland an der Frankfurter Büchmesse. Britta Spichiger aus unserer Literaturredaktion ist bei mir im Studio. Und du hast noch einen Büchtipp mitgebracht, es ist kein Sachbuch, muss ich sagen. Ein Buch von einem der wichtigsten indigenen Autoren von Kanada, das ist der Richard Wagamese, gell?
Wagamese vielleicht, können wir auch sagen.
Das Buch heisst «Das weite Herz des Landes». Wieso, Britta, ist das Buch empfehlenswerte Lektüre?
Ja, weil er einfach ganz ein grossartiger Geschichtenerzähler ist. Der Richard Wagamese, sage ich jetzt mal, schreibt über eine grosse Palette an Themen, aber er geht von seinem ganz persönlichen Leben aus. Und das gibt dem Werk etwas sehr Authentisches und auch etwas sehr Berührendes.
Wie hat das Leben von ihm ausgesehen? Er ist vor rund 3 Jahren gestorben, mit 82.
Ja, relativ jung. Aber er hat ein ganzes traumatisches Leben gehabt, zumindest eine traumatische Kindheit. Seine Eltern waren Überlebende eben von diesen Residential Schools, die wir vorhin darüber geredet haben, und alkoholkrank. Als er 2 war, haben die Eltern ihn und seine 3 Geschwister in einem Camp zurückgelassen. Die Kinder hatten noch ein paar Tage lang zu essen gehabt, aber nachher sind sie dann in einen Ort in der Nähe geflüchtet und dort hat sie die Polizei aufgegriffen und in die Pflegefamilie gesteckt. Aber Richard Wagamese's Leben ist wegen dem nicht besser geworden. Seine Pflegefamilie hat ihm eigentlich eben ganz nach dem Muster von diesen Residential Schools verboten, seine Sprache zu reden oder auch seine Geschwister zu sehen. Die waren auch richtig verstreut gewesen. Und das war schon ein Trauma, das ihn auf die Strasse und in die Drogensucht getrieben hat. Erst mit 25 hat er dann wieder Kontakt bekommen zu einem von seinen Brüdern. Der hat ihn gefunden und quasi gerettet.
Und von diesen Erfahrungen erzählt er aber im Roman «Das weite Herz des Landes».
Ja, im Kern geht es in diesem Roman darum, wie es ist, wenn man aufwächst, ohne zu der eigenen Kultur Zugang zu haben. Und das erzählt Richard Wagamese anhand vom 16-jährigen Frank Starlight, der bei einem weissen Pflegevater auf dem Land aufwächst. Aber anders als er selber hat jetzt die fiktive Figur Verständnis, überkommt Verständnis von der Pflegefamilie. Die lässt ihn manchmal schon tagelang durch die Wüste, durch die Natur streifen. Und dort in der Wildnis fühlt sich eben die fiktive Figur von diesem Roman, der Frank, aufgehoben.
Einsam hatte er sich nie gefühlt. Wenn er überhaupt mal drüber nachdachte, er hätte dieses Wort nicht definieren können. Es schlummerte unerklärt und unnötig in ihm wie Algebra. Land und Mond und Wasser summierten sich zu der einzigen Gleichung, die seiner Welt Gültigkeit verlieh. Und er ritt hindurch, umhüllt von der Geborgenheit der Landschaft wie vom Refrain eines alten Kirchenliedes.
Also doch eigentlich ganz schöne Bilder, ohne kitschig zu werden. Das ist übrigens eine weitere Qualität von diesem Buch. Ja, irgendwann nimmt am Frank sein lieblicher Vater Kontakt auf zu ihm. Er ist sterbenskrank und will sich mit seinem Sohn versöhnen. Er will, dass der Frank ihn durch eine Reise, auf einer Reise durch die Wildnis begleitet, zu einem Berg, wo er sich nach Art von einem indianischen Krieger begraben. Und auf dem Weg dorthin erzählt der Vater dem Frank seine Lebensgeschichte und mit dem gibt er eben auch ihm, dem Sohn, endlich Wurzeln. Also es ist ein trauriges, aber auch wunderschönes Buch.
«Das weite Herz des Landes», geschrieben von Richard Wagamese. Erschienen ist der Roman im...
Ist das echt Blessing Verlag? Ich bin jetzt nicht ganz sicher, das Buch nicht.
Werdet ihr auf jeden Fall finden. Ganz einfach suchen nach «Das weite Herz des Landes». Im Treffpunkt heute ist die Situation der Indianer im Norden von Kanada das Thema gewesen. Schweizer Historiker Manuel Menrad. Er hat weit über 100 Interviews mit ihnen geführt und dazu ein Buch geschrieben. Ein Zitat, das müssen wir noch sagen, Britta, hast du mir vorgesagt, ist besonders in Erinnerung geblieben, nämlich...
Es steht ganz am Anfang vom Buch und es heisst, wir wurden nicht in Kanada geboren, sondern Kanada wurde in unserem Land geboren.
Nochmal der Titel vom Buch von Manuel Menrad, unter dem Nordlicht, Indianer aus Kanada erzählen von ihrem Land. Und ist ihr Buch, König, setzt sich in ihrem Blog auch mit den kanadischen Indigenen auseinander. Sie bespricht den Roman «Volkswagen Blues» von Jacques Poulin. Und in einer kanadischen First Nations sind ebenfalls Thema in einem Dokumentarfilm, der am 18. Oktober im Rahmen von «Sternstunde Kunst» ausgestrahlt wird, falls auch das Thema also weiter interessiert. Die Indigenen, die kanadischen First Nations sind in dem Film ein grosses Thema. Dabei geht es um ein umstrittenes Theaterprojekt vom franco-kanadischen Regisseur Robert Lepage. Umstritten darum, weil er ein Theater über die kanadischen Indianer machen wollte, aber ohne die kanadischen Indianer. Wie Kanada zu Kanada wurde, umstrittenes Theater aus Quebec am Sonntag, 18. Oktober, übrigens am Mittag um 2:05 im Fernsehen auf SRF 1.
Ich ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht. Dich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär, das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, ich geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passe nicht in deine heile Welt. Doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon. Es lacht mich ständig an, verloren. Es klingelt, klingelt aber nicht. 7 Bier. So braucht doch niemand, niemand sagt drauf. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Oh.
Oder willst du es nicht?
Aha.
Du hast es noch erklären.
Ja, ja, richtig.
Hey, Digga, alles klar.
Deine Mundart auf SRF 1. Mit den neuen Mundart-Podcasts und Videos.
Und geht in Toki und los.
Deine Mundart. Ist sie am Verludern?
Easy ist Englisch und heisst auf Berndeutsch etwa das Gleiche wie cool.
Können sie die Jungen noch richtig?
2 Pizzas.
Pizza.
Pizzen.
Deine Mundart. Was passiert da?
Jugendliche, die will sich sprachlich abgrenzen. Und darum brauchen sie eben zum Beispiel Ausdrücke aus der Rappersprache.
Jedes Wort, das ich rappe, Doppelblatt in Status Blitz.
Wie hat sie früher getötet?
Kuckusers Urschle ist das reshaftes Weibenvolk.
Deine Mundart. Mit den neuen Mundart-Podcasts und Videos von unseren Mundart-Spezialisten. Jetzt auf srf.ch/audio.
Thank you.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.